so etwas von dem Eifer, dass Nachfolger sollen ihre Freiheit nicht verlieren, sondern immer tiefer verstehen. Denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch viel mehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, Abba, lieber Vater. Und Abba bedeutet ja so viel wie Papa. Lasst euch nicht wieder gefangen von Angst. Und das ist wir haben geredet von einer doppelten Freiheit. Ich will zuerst in die eine Freiheit hineintauchen, weil es geht zum einen, wenn ihr das Bild anschaut, dass das Evangelium, dass die Botschaft von Jesus uns befreit hat von etwas. Der Vogel ist befreit von etwas. Er ist aber auch befreit für etwas, nämlich für den Himmel, für die Luft, die er jetzt hier kann ausnutzen, kann über die Landschaft fliegen. Aber zuerst hat er müssen befreit werden von etwas, von seinem Käfig. Das Türli ist aufgegangen. Und das sind die zwei Sachen. Wenn ein Jünger einen ist, ein befreiter Mensch ist, dann möchte ich heute zwei Fragen stellen. Von was ist er befreit und für was ist er befreit? Ich glaube, das sind zwei Seiten von einer Medaille, die nicht getrennt werden. Weil wenn sie getrennt werden, führt schnell die eine Freiheit wieder in eine neue Gefangenschaft. Ihr werdet verstehen, mit der Zeit hoffentlich, was ich mit dem meine. Und da wird beschrieben von etwas, wo wir frei geworden sind, und das ist Angst. Schlechtes Gewissen. Berührungsangst bei Gott, nenne ich das mal. Wir sind frei, ganz frei, von einer Berührungsangst bei Gott. Weil wir wissen, dass Gnade und Barmherzigkeit und seine Emotionen uns gegenüber dank dem Kreuz nur positiv sind. Kein Zorn. Weiss nicht, ob ihr die Emotion kennt, Zorn. Und ich weiss auch nicht, wie es sich für euch anfühlt, wenn ihr wisst, jemand ärgert sich ab euch. Hat Zorn. Und ich weiss auch nicht, wie es sich für euch anfühlt, wenn ihr wisst, dass der Zorn sogar berechtigt ist, weil euch ist gerade etwas Blödes passiert. Also für mich fühlt sich das immer elend an. Und genau von dem sind wir befreit. Dass wir wissen, Gott hat die Emotion von Zorn und Ärger uns gegenüber nicht mehr. Wir sind befreit von dem ständigen Nachdenken, ob es auch langt, ob er auch zufrieden ist. Wir sind befreit von dem, dass wir uns überlegen müssen, hat er uns gegenüber auch irgendwie Ärger. Wir sind frei von dem. Weil viele von euch wissen es. Wenn man an Jesus glaubt und an sein Werk, dann wissen wir, dass der Zorn und der Ärger über alles, was schief läuft unter den Menschen, dort abgeschmettert worden ist beim Kreuz. Und wer jetzt dort durchgeht, ist frei von diesen Gedanken, ist frei von schlechtem Gewissen. Er ist eben sauber. Er ist rein. Von Gott glänzend. Er ist nicht perfekt. Auf der vertikalen Ebene. Viel Fehler. Immer noch. Aber aus Gottes Sicht, so wie er uns sieht, gibt es nichts, wenn er uns noch ärgern würde. Wenn wir im Glauben sind, wenn wir in dieser Nachfolge sind, an Jesus glauben, uns ihm zuwenden und an seine Taten auch glauben, wofür uns ist. Und die Gnade ist so radikal, wir können uns so radikal auf das verlassen, dass wir da keine Angst mehr haben müssen, dass wir ganz frei können sein von dem, dass es keinen Zusammenhang hat zu dem, wie brav und gut wir sind oder wie bös und schlecht in unseren Gedanken, in unseren Taten. Das hat absolut nichts mit dem zu tun. Weil wir lesen auch im Römer 5, 8, Gott aber erwies seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Wie könnte es etwas mit dem zu tun haben, wie gut wir sind, wenn er schon für uns gestorben ist und sich seine Liebe bewiesen hat, bevor dass wir überhaupt von dem gewusst haben? Also es ist komplett getrennt von dem, wie du dich beurteilst, ob du sagst, ich bin ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch, wegen dem oder wegen dem. Es hat keinen Einfluss auf seine Gnade, auf seine Barmherzigkeit. Die Freiheit ist radikal und komplett. Vielmehr nun, da wir Vers 9, vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet. Also, das spielt ganz eine wichtige Rolle, die Emotion von Zorn und von Ärger über uns, von Gott. Jesus sagt, er ist gekommen, um uns genau von dem zu retten. Und wenn man sicher ist, dass kein Zorn und Ärger jemandem gegenüber ist, oder wenn du bei jemandem sicher bist, dass er keinen Ärger hat dir gegenüber, dann ist die Beziehung frisch und gut und ohne Angst. Weder wenn du immer unsicher bist, ob sich der jetzt ärgert, weil du das und das machst und so handelst und denkst, dann ist die Beziehung befangen. Die ist nie richtig frei. Und genau zu dem sind Nachfolger berufen, zu einer entspannten, befreiten Beziehung von einem Gott, der keinen Ärger hat. Unabhängig von dem, wie du lebst und tust. Das ist radikal. Das tut uns vielleicht gerade weh in den Ohren. Sagt, nein, so kannst du jetzt nicht reden, oder? Du kannst doch nicht sagen, es spielt überhaupt keine Rolle, wie ich lebe. Ich weiss, es ist radikal, aber wir werden noch sehen, warum das alles Sinn macht. Das heisst, ob du ein redlicher, ehrlicher Mann bist, oder Frau, wo jedes Fünfe zurückbringt, wo nicht dir gehört, oder ob du jemand bist, der sich Geld unter den Nagel reißt, wo nicht stimmt, das spielt keine Rolle. Wer unter der Gnade ist, der erlebt nicht Ärger. Der erlebt nur Freundlichkeit und Liebe. Ich sage es extra radikal. Vielleicht gibt es jemanden unter euch, wo sich etwas aufsteht. Nein, das ist zu radikal. So ist doch Gnade nicht. Das artet doch aus. Wenn es wirklich so ist, dass es keine Rolle spielt, wenn ich lebe darüber, wie Gott über mich denkt, das funktioniert nie. Das ist die in der Pädagogik daheim sind, das gibt doch die Erziehungs, wo man mal probiert hat, laissez-faire. Kennt das jemand? Laissez-faire. Wo man keine Grenzen setzt, keine Konsequenzen, nichts, das Kind einfach machen lässt. Und man hat herausgefunden, das funktioniert nicht. Also, das wundert mich nicht. Ich habe auch 4 Kinder. Ist ja klar, dass das nicht funktioniert. Aber wieso ist denn die Bibel da so radikal und kommt so mit dieser radikalen Gnade, die sagt, ey, die Gnade kommt zu dir, egal wie du lebst und wie du tust. Ich kann das wirklich sein, so radikal, so befreit durch die Gnade, befreit von dieser Angst, von Zorn, Angst vor schlechtem Gewissen, Angst vor dem Gericht, Angst vor Unzufriedenheit von Gott uns gegenüber. Einfach nur eine entspannte Beziehung dank dem, was Jesus gemacht hat. Das ist die Freiheit von einem Jünger. Er kann leben, wie er will. Er muss nie fürchten, dass Gott ihn böse anschaut. Das sind Freundlichkeit und offene Arme. Egal wie es stinkt, egal wie unpassend das ist. Und würde da nicht noch eine zweite Freiheit dazukommen, von dieser Freiheit von Angst, dann glaube ich, wäre es vielleicht doch gleich nicht so eine gute Botschaft. Es gibt noch eine zweite Freiheit, die beschrieben wird. Und zu der möchte ich jetzt gerne kommen. Weil es gibt immer den Moment, wenn man so radikal über die Gnade und über Gottes Gunst über uns redet, dann kommt der Moment, wo man genau diese Frage wird stellen. Und ich sage dir, wenn du diese Frage von Römer 6,1 dir noch nie gestellt hast, dann könnte es sein, dass es daran liegt, dass die radikale Gnade von Gott noch nie wirklich angekommen ist, sondern immer nur so mal ein bisschen ausprobieren. Aber so ganz draufsetzen, das ist gefährlich. Weil das funktioniert nicht. Also ich wünsche mir, dass wo ich jetzt vorher geredet habe, dass diese Frage in dir aufgekommen ist. Wie soll das funktionieren? Das hat nämlich nachdem der Paulus im Römer geschrieben hat, wie radikal die Gnade ist, hat er diese Frage genau reingebracht. Weil er hat so wie mit sich selber eine Diskussion geführt oder er hat sich überlegt, was man dort dagegen einwenden könnte. Und im 6,1 sagt er, was bedeutet das nun für uns? Für uns. Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Gnade in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Läuft es etwa auf das raus? Ich kann leben, wenn ich will. Das passiert eh nichts. Es ist kein Zorn, es ist keine Rechtweisung, kein Gericht, keine Konsequenz. Ich kann leben, wenn ich will. Wieso soll ich mir Mühe geben? Und wenn ja Gott so gern Gnade gibt, dann macht es ja vielleicht Sinn, wenn ich immer mehr und mehr Schlechtes mache, dann wird ja seine Gnade noch grösser. Oder? Es ist super, wenn er so gern gnädig ist, dann geht es gar nicht darum, ein gutes Leben mit guten Wert, liebevoll, Gedanken zu haben. Man zieht ja den Zorn von Gott sowieso nicht auf sich. Und ich glaube, genau in dem Moment, wenn man diese Frage stellt, ja, soll das heissen, ich kann leben, wie ich will? Glaube ich, dass wir häufig falsch abbiegen. Genau in dem Moment, wo wir dran sind, die Gnade wirklich zu verstehen und dann irgendwann denken, nein, das ist Gott zu weit. Dass wir dem falsch abbiegen und wieder sagen, wir brauchen eben doch jemanden, der uns in die Schranken weist. Oder etwas, das uns in die Schranken weist. So wie die Zehngebote. Etwas, wo die Freiheit ein bisschen eindämmt, schon schadet es aus. Aber jetzt ist interessant, dass der Paulus ganz eine andere Argumentation hat. Galater 5,1 lesen wir dann, dass wir nicht wieder falsch abbiegen sollen. Die zeigt er. Durch Christus sind wir frei geworden, damit wir als Befreite leben. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr euch nicht wieder vom Gesetz versklaven lässt. Also wenn man in dieser Gnade unterwegs ist, ist eine Sache wichtig, dass man nicht wieder falsch abbiegt und sagt, wir brauchen das Gesetz aber gleich. Das Gesetz ist aber gleich unsere Autorität, die uns sagt, wie man gut lebt, damit das funktioniert. Lasst euch in eurer Freiheit von der Nachfolge und in eurem Sein in der Gnade nicht wieder fangen vom Gesetz als Autorität, wo euch zu guten Menschen macht. Es gibt ganz einen anderen Weg, wo da beschrieben wird. Und das nenne ich jetzt die zweite Freiheit. Und er sagt, im 6,2 sagt er dann natürlich nicht. Also vorher dann ist die Frage gewesen, wisst ihr noch? Er hat gefragt, ja, dann kann ich auch leben, wie ich will. Und Gottes Gnade wird ja nur noch grösser. Und er sagt, nein, natürlich nicht. Um das geht es nicht. Aber jetzt kommt nicht das Gesetz rein, sondern etwas anderes. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Das ist der Grund. Nicht das Gesetz, das uns als Autorität in die Schranken weist, sondern weil wir für die Sünde tot sind. Für alles tot sind, wo Gott widerspricht. Sagt er da so? Ist nicht mein Brief. Wie können wir da noch länger mit ihr leben? Also es gibt durchaus Gründe, warum wir so leben, wie es Gottes Herz entspricht. Liebevoll, geduldig, nicht negativ denken, kein Vorurteil haben. All die guten Werte, die vom Wesen Gottes entspricht. Es gibt durchaus Gründe, warum wir so leben sollen. Er sagt, wenn man so lebt, wie es Gottes Herz entspricht, dann ist man ein Licht in dieser Welt, weil das gibt's nicht. Dass man bis ins Tiefste wirklich gut, nur Gutes übrig hat für jemand anderen. Dass man vergibt, dass man barmherzig umgeht miteinander. Es gibt durchaus Gründe, so zu leben als Nachfolger. Aber der Grund ist nicht das Gesetz. Sondern der Grund ist, dass man für so etwas tot ist, für so etwas überhaupt nichts mehr übrig hat und der Bezug zu etwas, wo einem nicht gut tut, oder der Gesellschaft nicht gut tut, und wo Gott nicht gut nennt, einfach keinen Sinn mehr sieht, so zu handeln. Das ist die doppelte Freiheit. Wir sind nicht nur befreit von der Strafe, dass wir wissen, das passiert eh nichts, sondern wir sind auch befreit für ein Leben nach Gottes Maßstab. Natürlich nicht. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie können wir da noch länger mit ihr leben? Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Ich bin auch, wir sind zwar in einer Reihe zum Thema Nachfolge, aber das letzte Mal habe ich auch über Taufe geredet und ich habe gefunden, wir haben nächsten Sonntag Taufgottesdienst, ich will das ab und zu noch ein bisschen erwähnen und da kommt jetzt Taufe rein. Also, er bringt nicht das Gesetz als Argument, warum das eben doch, warum wir das eben doch brauchen, sondern er bringt ein Ereignis, warum das die Gnade nicht zur Gefahr wird. Weil die Freiheit von der Strafe nicht zur Gefahr wird. Weil, und da beschreibt er jetzt Taufe. Durch die Taufe sind wir doch mit Christus gestorben und begraben. und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Da kommt jetzt die zweite Seite von der Medaille. Nicht nur frei von Strafe, sondern auch frei für ein Leben im Dienst an Gott. Er sagt eigentlich, wir sind frei geworden von dieser Gefangenschaft, von einem Leben, wo nicht dem Maßstab Gottes entspricht und frei für ein Leben, das seinem Maßstab entspricht, wo seinem Herz entspricht, seinem Wesen entspricht. Für das ist die ganze Freiheit. Und sie wird in der Taufe erlebt, sagt er. Die wird in der Taufe, das Taufe ist ein Beispiel von dem, dass wir befreite Menschen sind, vom einen das Abtauchen und befreite Menschen für ein neues Leben. Das ist der Grund, weil die Altnatur gestorben ist. Und nicht, weil ein Gesetz da ist, das uns in die Schranken weist. Und auch nicht, weil eine Angst da ist vor Zorn und vor Unzufriedenheit von Gott. Wie gesagt, es gibt sehr, sehr gute Gründe, nach dem Maßstab und dem Wesen von Gott zu leben und zu handeln zu lehren. Aber wir sollen, wenn wir die falschen Gründe nehmen, dann kommen wir von der einen Freiheit, von der Strafe wieder in die nächste und gehen wieder zurück. Weil wir Gefahr sehen, wer ganz sich frei fühlt von Gottes Strafe, der wird schlecht davon leben. Und dann sind wir in der nächsten Gefangenschaft. Dann ist das Gesetz unsere Autorität, die uns dazu bringt, sinnvoll zu leben. Ja, wir können hier beides einkreisen. Das eine, das Käfig, befreit von etwas. Ein Nachfolger ist befreit von der Angst, von Strafe, von Gericht und vom schlechten Gewissen. Das ist einfach gut. Aber nicht nur da, sondern ist auch befreit für seine Werte, ein Leben zu führen für Gott. Und ich glaube, das eine, das ohne das andere jeweils immer wieder, ich hoffe, der Satz ist nicht kompliziert, aber das eine ohne das andere führt jeweils wieder in eine andere Gefangenschaft. Kann er das nachvollziehen? Wenn man frei ist, zwar von der Strafe, aber nicht frei ist vom Zwang, Sachen zu tun, die einem nicht gut tun, dann ist man einfach von dem dann wieder gefangen. Dass man sich Sachen antut, dass man einen Lebensstil antut, der einem nicht gut tut und der nicht frei macht. Hingegen, wenn man versucht, frei zu sein im Dienst für Gott, aber nicht frei ist vom schlechten Gewissen, dann wird alles, was man für Gott tut, mit dem zu tun hat, das Gewissen zu verbessern. Kennt ihr das? Das ist die andere Gefangenschaft. Wer ganz frei ist vom schlechten Gewissen und von der Angst, von der Strafe, vom Gericht oder von negativen Gefühlen von Gott uns gegenüber, wer ganz von dem frei ist, der kann Gott dienen, ohne dass es darum geht, sein Gewissen zu verbessern, ein weniger schlechtes Gewissen zu haben. Es geht überhaupt nicht um das, das ist geregelt. Sondern der Grund ist, dass man befreit ist für das und dass da Sinn reinkommt in die Freiheit. Und ich glaube, das ist die Top, da wünsche ich mir so für uns, dass wir in die doppelte Freiheit reinkommen von der Nachfolge. Die Bibel und der Paulus sind der Meinung, der Mensch ist sowieso von irgendetwas gefangen. Die Frage ist nur, von was. Und die beste Variante ist, wenn man von Gott gefangen ist. Wenn man in Dienst an ihm steht. Es steht sogar radikal sklavisch von ihm. Das heisst, das macht, was er sagt. Aber ich bin ganz klar von Gott, weil er ist der einzige Meister, der sagt, jetzt hörst du mal auf arbeiten, jetzt ist Sonntag. Also für mich nicht. Aber hey, du musst mal einen Meister finden, wo 10 Gebote macht für dich und 1 Gebot ist, mach mal Pause. Ich weiss nicht, ob es solche Chefs gibt. Ja, glaub schon. Aber der ist ein guter Chef. Mach einen Tag Pause und wehe. Ja, ich finde das schön. Also, das ist ein Sklave sein bei Gott. Das heisst nicht einfach immer nur arbeiten, sondern das heisst auch ernst nehmen, wenn er sagt, jetzt machst du Pause. Und ein interessanter Gedanke ist noch, überleg dir mal, wie viele Minuten vom Leben du nichts kannst tun. Oder Stunden oder Sekunden. Das gibt's gar nicht. Du machst immer irgendetwas und irgendetwas leitet dich zu dem zu tun, was du gerade tust. Irgendein Wert, irgendetwas ist immer dahinter. Du kannst gar nichts tun, darum. Mir ist immer, bös gesagt, von jemandem Sklaven. Und die beste Variante, bei Gott im Dienst zu sein, statt bei anderen Lust oder Gier oder irgendetwas, was einem leitet. Ja, ich komme langsam zum Schluss und möchte euch ein paar Fragen mitgeben, wo ihr das vielleicht nochmal könnt verarbeiten, erarbeiten. Das eine ist, vielleicht die Frage, wo vermissest du das? Gibt es gewisse Situationen, gewisse Momente, gewisse Tage in der Woche, einfach, wo du merkst, dort vermisse ich das wirklich frei zu sein von Angst und schlechtem Gewissen. In diesem Moment. Die andere Frage ist, wie geht es dir, wenn ich über die radikale Gnade rede, wo Gottes Emotionen dir gegenüber nichts mit dem zu tun haben, wie du lebst? Kannst du dieser radikalen Gnade ganz vertrauen? Oder sind da Vorbehalte, dass das am Schluss ja gleich nicht funktioniert? Und ja, wo auch eine andere Frage, wenn man über das redet, für was du befreit bist, wo fühle ich mich befreit, für Gott zu leben? Nicht verknurrt, Gott zu dienen, sondern wo fühle ich mich befreit, Gott zu dienen? Wir merken, dort diene ich Gott und ich fühle mich für das befreit und befähigt. Das steht nicht ganz überein. Und das Letzte noch. Ob du die doppelte Freiheit in der Taufe willst feiern. Oder vielleicht, wenn du schon getauft bist, die doppelte Freiheit als wie soll ich sagen, als neue Bedeutung dieser Taufe geben, die du schon erlebt hast. Befreit von Angst vor einem Gott, der unzufrieden ist, aber auch befreit für ein Leben, das Sinn macht und Gutes hervorbringt. Und jetzt möchte ich euch bitten, die Augen zuzutun, alle. Ihr müsst nicht rechts und nicht links sehen, was der macht. Und wenn jetzt jemand wünscht, in irgendeinem Bereich mehr Freiheit zu erleben, mehr Freiheit von schlechtem Gewissen oder mehr Freiheit für den Dienst an Gott, dann würde ich euch bitten, die Hand aufzutun und dann kann ich einfach für die beten. Ich bete nicht mit Namen und es geht dann nicht darum, wer besser ist als der andere oder irgendwie. Oder dass ich dann wieder anders denken über die und die Hand aufzutun oder irgendetwas. Sondern es geht einfach darum, wenn du möchtest, in einem Bereich Freiheit erleben, dann würde ich gerne für dich beten und kannst du schnell die Hand aufheben. Dann könnt ihr alle die Augen zumachen und wir nicht links und nicht rechts schauen, muss niemand wissen. Vater, du siehst jetzt, wer die Hand oben hat und du siehst, über was ich geredet habe. Ich habe über deine mega Gnade geredet, aber auch über deine mega Befreiung zu einem Dienst an dir. Und ich weiss nicht, was die Menschen, die jetzt die Hand oben haben, was sie am meisten brauchen. Aber ich bitte dich, dass du dort einfach vorbeigehst. Und ich möchte für euch beten und euch einfach segnen, dass ihr in der Nachfolge in die Freiheit reinkommt. Sie sind gesegnet in dieser Freiheit und der Heilige Geist soll euch wirklich führen in die ganze Wahrheit, die er für dich beratet. Bis gesegnet. Amen.